Hallo und hereinspaziert beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute habe ich mal wieder einen Gast, und zwar hier zu Gast bei mir in meinen Laborräumen im Berliner Wedding. Ein Mann, der in Mainz lebt und arbeitet, aber regelmäßig in Berlin auflegt, Bülent Gürler, besser bekannt als Butch. Seinen Künstlernamen hat Bülent aus Pulp Fiction. Butch, so heißt nämlich auch der Boxer, der von Bruce Willis gespielt wurde. Ein echter Underdog, aber das war es auch schon mit den Gemeinsamkeiten. In jungen Jahren zeigte sich bereits ein gewisser Ehrgeiz, wenn es darum ging, etwas zu erreichen. Bülent begann mit Tags und machte sich als jüngster Sprayer in der Frankfurter Graffiti-Szene einen Namen. Nach einem Auftritt von DJ David, dem deutschen Meister der DMC World DJ Championships 1991 bei Alfred Biolek, war der damals 11-jährige Bülent so fasziniert, dass er unbedingt DJ werden wollte. Turntablism war von da an sein Ding und er trainierte, was das Zeug hielt, um seine Scratching- und Beatmatching-Skills zu verfeinern. Dennoch war es ein langer Weg von seiner Vision bis zum tatsächlichen Erfolg. Sowohl als DJ als auch als Producer hagelte es damals viele Absagen für den jungen Mainzer. Demotiviert hat ihn das nicht. Im Gegenteil, Bülent Gürler arbeitete konsequent weiter an seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um alle Zweifler eines Besseren zu belehren. Ab 2002 hatte Bülent, der sich mittlerweile Butch nannte, nicht nur seine erste DJ-Residency, sondern tourte inzwischen auch für Gigs bis nach Japan. Von da an ging es konsequent bergauf. Längst hat der gebürtige Mainzer mit türkischen Wurzeln sich nicht nur Residencies in weltbekannten angesagten Clubs wie dem Robert Johnson, DC-10, Pascha oder Watergate aufgebaut, sondern Butch rockt die Bühne auf zahlreichen großen Festivals, wie zum Beispiel Love Family Park, Creamfields und Tomorrowland. Auch viele Preise hat der DJ, Remixer und Produzent seitdem eingeheimst. 2008 nominierte er sich zum Beispiel zweifach bei den Beatport Music Awards in der Kategorie Best Techno und Best Techno Remix. In der Kategorie Bester Deep Tech DJ gewann Butch die DJ Awards 2019 in Ibiza und hatte dort auch mehrfach den Track of the Season. Für viele seiner Veröffentlichungen erhielt er, abgesehen von den hohen Verkaufszahlen, auch in der Fachpresse jede Menge Anerkennung. Vom Groove Magazin als Newcomer des Jahres, Track des Jahres und bester Produzent und auch von Mixmag wurde Butch schon für das beste Album und den besten Track des Jahres ausgezeichnet. Seine Produktionen sind zahlreich und variieren von Techno-Tracks mit großen Breakdowns über melodisch-perkussiven House bis hin zu psychedelischem Minimal. Für letzteres sind die beiden EPs Up und 5 Viertel, die Butch zusammen mit Ricardo Villalobos produziert hat, ein gutes Beispiel. Die erste erschien auf Villalobos eigenem Label Sei es drum und die zweite auf Other Side, dem hauseigenen Label von Butch. Seit 2013 arbeiten die beiden unter dem Pseudonym Butrick zusammen und an neuem Material wird gerade auch wieder gefeilt. Anlässlich eines Gigs im Watergate ist Butch alias Bülent Gürler nach Berlin gekommen und hat sich die Zeit genommen, vorher bei mir vorbeizuschauen. Ich war ziemlich überrascht, als ich die Tür aufgemacht habe. Bülent hat sich nämlich Verstärkung mitgebracht. Ein kräftiger junger Mann, der auf jeden Fall, ich würde mal sagen, Bodyguard-Qualitäten hat, aber ganz lieb. Ihr hört ihn eben manchmal im Hintergrund etwas rascheln, sich räuspern oder auch mal husten. Ja, und Bülent selbst, der war am Anfang etwas schüchtern, ist dann aber zunehmend aufgetaut und hatte, obwohl er eigentlich als sehr wortkarg bekannt ist, dann doch noch jede Menge zu erzählen.
Was ja wahrscheinlich in den letzten Jahren so eine Konstante in deinem Leben geworden sind Flughäfen. Und daher ist die erste Frage, welche Beziehung hast du zu Flughäfen?
Ja, das Gute bei mir ist, ich wohne ja in Mainz und ich brauche 15 Minuten von zu Hause zum Flughafen. Und wenn ich abgesetzt werde, dann brauche ich sogar insgesamt 30 Minuten bis zum Gate. Und ich habe auch einen ziemlich coolen Flughafen, wo ich überall hinkomme. Und eigentlich habe ich eine ganz positive Einstellung, was Flughäfen angeht. Zum Fliegen nicht, aber zu Flughäfen ja, weil
Also verbringst du gar nicht so viel Zeit dort. Ich dachte, dann hat mir so vorgestellt, du stehst dann da und wartest und der Flug kommt nicht und dann muss man Zeit totschlagen und produziert vielleicht noch was. Oder?
Ja, das Ding ist, ich kann gar nicht unterwegs produzieren.
Okay.
Obwohl ich alles in der Box mache, kann ich nur bei mir zu Hause, also in meinem Studio produzieren. Woanders kriege ich es nicht hin. Aber ich habe jetzt irgendwie angefangen, ein paar Ideen zu catchen und so unterwegs, aber ausproduzieren ist dann immer daheim.
Okay. Dann fangen wir gleich ganz vorne an, so ein bisschen so dein Background, weil ich glaube, das ist immer ganz spannend, so zu sehen, wo kommt jemand her, wie ist der musikalisch sozialisiert. Und wenn man jetzt so googelt, so richtig viel findet man ja nicht über dich, über deine Vergangenheit. Es gibt die klassischen Stationen, dass du halt so Breaker und Sprayer warst, so in der Graffiti-Szene. Und
ja.
Da warst du dann sicher auch schon so 16, oder?
Bei mir fing alles wirklich sehr früh an.
Mhm.
Mit dem Graffiti war ich, glaube ich, 11 oder 12. Also haben wir Text gesetzt in der Stadt und da war ich der Jüngste der ganzen City.
Echt cool.
Und war schon eigentlich in Mainz so auf Platz 6 oder so, was das angeht.
Was hat dich da so fasziniert?
Ja, das ist, dass man nachts unterwegs ist, dass es illegal ist und dass man irgendwie schon schnell zu Ruhm kommt. Durch eine ganz einfache Sache, indem man die Wände bekritzelt, eine Unterschrift setzt. Das fand ich irgendwie damals cool. Was ja auch ein Teil der Hip-Hop-Kultur damals gewesen ist, wo ich alle Sachen probiert habe. Wie auch das Breakdancen, da war ich gar nicht gut drin. Graffiti war schon ein bisschen besser. Rap, gar nicht drauf gehabt. Und habe alles mit einem anderen Freund gemacht, der Mehmet, der war ein Jahr älter und der war in allem halt besser. Außer dann, bis wir die ersten Plattenspiele hatten, da war ich bei weitem besser als er. Und habe dann gemerkt, das ist das Ding für mich hier, was diese Hip-Hop-Kultur da irgendwie zu bieten hat.
Also hast du dann so trainiert, scratchen und
ja, genau.
Du hast ja irgendwie auch bei so einer DJ-Championship da mal mitgenommen und dich platziert, ne?
Ja, ja. Frage war für mich damals, wie komme ich in den Club als DJ?
Ja. Also es war schon richtig so ein Ziel, was du dir gesteckt hast. Da wolltest du hin und hast geguckt, wie kannst du es machen?
Ja, ich wollte einfach DJ werden. Und da gab es diese Möglichkeit mit diesen Championships. Halt, wenn ich habe mir gedacht, wenn ich mir da beweisen kann, dass ich es drauf habe, dann müsste das andere ja kein Problem sein, eine Residenz zu bekommen. Natürlich hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Also wenn man technisch stark ist, bin ich gleich ein guter DJ.
Aber hast du dann auch zuerst Hip-Hop und so aufgelegt, oder?
Ich habe angefangen mit... als ich dieses Turntablism gemacht habe, nennt sich ja, das ist dann eher so eine Mischung aus Hip-Hop und Elektrobeats. Irgendwie so ziemlich alles dabei, aber halt kein Techno, eher so Drum, Bass und so. Die elektronische Musik, wo ich da richtig sehr vertieft bin, das kam dann erst später mit so 24 oder so. Das Interesse war vorher da. Mit 19 habe ich angefangen zu produzieren. Das erste, was ich gemacht habe, war ein Hip-Hop-Beat und kurze Zeit danach, später so ein halbes Jahr später, auch noch 98 und den Zeitraum. Fing es an mit House und Techno. Sehr lange erfolglos. Ich glaube 2004 oder 2005 habe ich den ersten Release gehabt, der auch natürlich schon gefloppt ist. Die ersten Sachen sind alle gefloppt. Aber...
Du hast dich nicht unterkriegen lassen.
Ja, das Ding hieß ja, also die Devise war ja von den anderen, dass ich einen Hit machen soll. Ja, der auch von den Clubbetreibern in meiner Stadt, wenn ich will, dass ich eine Residenz bekomme oder so, oder dass ich sowieso produzieren kann, ich einmal einen Hit machen, dann ist gut.
Ach so, das haben sie dir gesagt, dass du das brauchst sozusagen als Türöffner. Oder?
Genau.
Mhm.
Und die Sachen, die ich am Anfang gemacht habe, waren eher so experimentell und irgendwann mal habe ich so den ersten kleinen Hit gehabt. Danach ging es ab, danach habe ich nur noch Hits gemacht.
Mhm.
Kann mich erinnern, jede Platte, die ich rausgebracht habe, war immer auf Nummer 1 damals, also in den Schallplattenverkaufscharts.
Und wie hat sich das angefühlt so? Ist das
geil. Das Ding ist, wenn man ewig erfolglos Musik macht, dann gewöhnt man sich dran. Aber wenn man irgendwie Erfolg hat und dann, wenn man den Nuss mal geknackt hat, ja, vorher habe ich ja gedacht, ich habe es gar nicht drauf. Weil es hat ja nicht gefunden, weil der kann ja die Sachen rausbringen.
Dann hast du nicht so ein Selbstbewusstsein.
Genau.
Und mit dem, zweifelt oder
so. Ja, mit dem ersten Hit kam dann das Selbstbewusstsein.
Ja.
Und der Enthusiasmus.
Mhm.
Und danach sind die guten Tracks aus mir rausgesprudelt.
War das wie so eine Formel für dich, die du dann geknackt hast, die du auch auf eine gewisse Art und Weise reproduzierst? Weil wenn man zum Beispiel hört, also ich habe mir viele verschiedene Sachen von dir angehört und dann zum Beispiel am Anfang gibt es ja auch so eine Nummer, die ist so total geil, so mit so 8-Bit-Sounds und so, ne? Da hast du so Super Mario gesampled
war mein erster Hit.
Echt? Der ist voll cool, der ist noch voll so, weil ich komme aus der 8-Bit-Szene so und habe auch so mit Atari viel Musik gemacht und so.
Das habe ich auch selbst damals gemocht, ja. Das war der Mushroom Man. Ich glaube, 20.000 Platten oder so damals verkauft, was gerade am Ende der Schallplatten-Ära war. Das Ding ist, das war auf jeden Fall anders als die Musik, die ich vorher gemacht habe, weil sie eigentlich schon ziemlich eindeutig war. Also kein musikalisches Meisterwerk, ja. Aber was ich aber immer gemacht habe, ist zum Beispiel, da habe ich jetzt so eine eindeutige Nummer gehabt und auf der Rückseite waren halt so trippigere Sachen drauf. Mhm. Mhm. Anyway, ich bin jetzt abgetreten vom Thema. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte.
Denn die Frage war also praktisch, ob jetzt die Sachen danach, die du gemacht hast, weil die ja eher so perkussiver dann sind und auch ganz anders klingen, ob du da irgendwie für dich eine Formel entdeckt hast, die dann funktioniert, oder ob du eigentlich...
Im Grunde genommen habe ich nie wirklich so eine Formel gehabt, weil, also was das Arrangement angeht, da habe ich auf jeden Fall eine Formel. Mhm. Das ist...
also die Dramaturgie dann.
Die Dramaturgie des Tracks, dieser progressive Aufbau, oder nein, das muss ja nicht immer progressiv... Das ist meine Formel. Mhm. Aber was Soundauswahl angeht, auch. Aber ansonsten, was die Notenauswahl oder Sampleauswahl angeht, habe ich ja nicht wirklich so eine Formel. Mhm. Wenn man sich jetzt die, weiß nicht, die 400 Tracks oder so, die ich gemacht habe, anhört.
Echt, so viele sind schon.
Ja, das sind echt so viele. Ja.
Wow.
Ich habe ja schon zwei Alben draußen und zwei Alben habe ich ja noch auf der Festplatte.
Mhm. Die kommen dann.
Irgendwann mal kommen die. Mhm. Ja. Da sind echt verschiedene Sachen dabei. Poppiger, weniger poppig, trippy, halt sehr cheesy. Mhm. Ist halt für manche Leute auch, dann bin ich dann dadurch schwer greifbar.
Weil du meinst, weil es sich nicht so eindeutig einordnen lässt.
Und das will ich aber auch gar nicht.
Und wenn du jetzt Musik machst, wie gehst du da ran? Ist das so eine komplett so eine Stimmungsgeschichte? Oder denkst du dir, hey, jetzt brauche ich aber mal wieder was so ein bisschen emotionaler ist, oder ich brauche mal was ein bisschen trippiger ist, oder setzt du dich hin und merkst, ey, gerade habe ich Bock auf sowas und dann folgst du dem?
Es gibt da verschiedene Herangehensweisen, ja.
Der soll mal aufhören mit seinem Motor.
Was für ein Assi? Was war der denn da?
Ich weiß nicht, aber wir sind eh immer so Assis.
Ich habe es gar nicht gemerkt.
Nee, ich dachte, weil das gibt dann so Bassfrequenzen.
Bevor ich mal Produzent bin, oder Musiker, schon schwer mich zu bezeichnen, bin ich als erster Linie DJ. Was mache ich als DJ? Ich mixe Sachen. Ja. Und viele Ideen passieren halt auch einfach im Club. Ich mixe einfach irgendwelche Sachen zusammen. Oder dann sehe ich halt, diese zwei Grooves passen gut zusammen oder die zwei Melodien und baue mir dann später daraus einen eigenen Track. Mhm. Ja. Oder ich höre was im Radio oder wenn ich halt Samples suche, denke ich mir, ah, okay, das ist ein geiler Bongo-Rhythm oder das ist eine geile Bassline. Dann nehme ich von dem einen die Bassline und von dem anderen irgendwie die Streicher und füge dann die Sachen zusammen. Oder was ich mache, ich spiele was Ähnliches nach. Ich baue eigentlich alles nur nach, im Grunde genommen, was in dem, was ich mache. Es ist selten mal so, dass ich im Studio bin und dann irgendwie was spiele oder so. Es sind alles Sachen, die schon vorher da waren. Ich meine, es ist auch einfache Musik, die ich mache. Die gehen einfach, das meistens halt über zwei Takte geht das meistens oder auch über vier. Im klassischen Sinne ist es wirklich trivial, ja. Alles, was ich spiele oder jemand anderes spielen sollte auf dieser Länge, gab es vorher schon. Kann keine neuen Melodien jetzt irgendwie noch erfinden, die so auf dieser Länge. Deswegen ist es gar nicht so abwegig zu bedienen. Mhm. Und das ist ja sowieso, ich bin ja DJ. Also
das heißt eigentlich, dein Ansatz ist also, wie du es jetzt gesagt hast, du verstehst dich selber jetzt nicht als Musiker, sondern wirklich auch während du Musik machst.
Das war jetzt meine Herangehensweise 1, war das
ja,
jetzt.
Ja, okay. So. Okay, also dann dass du eigentlich schon im Kopf dann auch praktisch so wie ein DJ-Set dann merkst, ey, hier, der Bass wird jetzt geil mit dem Beat und wird jetzt so eine Melodie gut passen, so, und so baust du es dann auf.
Genau, ich baue dann die Tracks, die ich dann baue, also die halt die DJ-Tracks, die ich baue, sind halt immer halt für mein Set. Mhm. Ich habe jetzt erst auch mal gehört, dass ich dann super Produzent bin, dass ich eigentlich auch andere Genres machen könnte. Kann ich aber nicht. Weil ich kann nur Sachen machen, die in meinem Set funktionieren würden.
Mhm. Also weil du auch praktisch den Überblick über das ganze Set hast und weißt, an welcher Stelle du es spielst und welche Funktion es da hat.
Also zum Beispiel, ich hab vielleicht die technischen Fähigkeiten, so eine kommerzielle Radionummer zu machen eventuell. Aber im Grunde genommen kann ich das gar nicht. Es funktioniert nicht, weil ich nicht wirklich das fühle.
Mhm. Also es dich dann auch nicht interessiert wahrscheinlich. Mhm.
Naja gut, also da habe ich jemanden, der ist Manager für Pop-Acts. Die wollten dann, dass ich dann für die ein paar Tracks produziere. Das Geld hätte ich gerne genommen, also hätte ich kein Problem damit gehabt. Mhm. Aber es ging einfach nicht, konnte ich nicht.
Okay. Oder sonst so Remixe? Ich meine, das wäre...
Das mache ich für mich.
Den Remix. Das machst du nur für dich.
Okay. Den Remix mache ich ja für mein Set, also dass er für mich spielbar ist.
Okay.
Aber was ich halt nicht spielen würde, wäre halt so eine Radionummer. Und deswegen kann ich das auch nicht produzieren.
Verstehe ich. Aber ist ja auch cool, also dann hast du zumindest so, bleibst du dir selber Dann bleibst du dir zumindest selbst auch treu, das ist ja auch gut. Also hast du irgendwie so auch einen Maßstab auf eine gewisse Weise. Normalerweise ist ja die Idee vom Schallwandler, dass ich die Leute in ihrem Studio besuche. In deinem Fall war das jetzt nicht so leicht, weil ich nicht in Mainz bin und da auch eigentlich keinen Grund habe, gerade hinzukommen. Ja. Und du hast halt deinen Auftritt, deswegen bist du jetzt da. Aber vielleicht können wir uns so in Gedanken mal in dein Studio so ein bisschen reinbringen. Was sind so die hauptsächlichen Tools, mit denen du arbeitest? Wir können ja mal zur Hardware und dann mit uns zur Software vorarbeiten.
Das Ding ist mit der Hardware, die ist in den Jahren einfach immer weniger geworden. Ich habe mich immer mehr zu einem In-the-Box-Typ entwickelt. Mhm. Und die Hardware, die ich hauptsächlich benutze, ist mein Mac von 2009,
okay.
Den ich aufgepimpt habe, der wirklich super schnell ist. Da habe ich alles auch vor mir auf dem Bildschirm und benutze auch wenig Controller oder so. Das ist bei mir ist es wie so ein Zeichen eines Bildes.
Also machst du alles so einfach nur Hand am Rechner? Also hast du also keinen Laptop, sondern ach so mit, okay.
Mhm. Ich zeichne alles ein.
Echt?
Okay. Ich habe wirklich sau viele Automationen. Wenn man die alle aufklappt, sieht das schon echt krass aus, also wie viel Bewegung da drin ist, weil ich wirklich alles penibel einzeichne.
Mhm. Und welche Software benutzt
du? Logic.
Logic, okay.
Seit an Beginn, nachdem ich Musik mache, ja. Mhm.
Und spielst du damit auch live oder ist das jetzt ein reines Produktionstool?
Das ist ein reines Produktionstool. Live kann ich gar nicht. Habe ich gar nicht drauf. Live, ich sehe mich wirklich als DJ an und dann Live-Act. Das passt auch gar nicht zu meiner Produktionsartenweise, weil ich brauche für einen Track so ungefähr eine Woche. Und die Leute, die ja irgendwie live spielen, die können wirklich Tracks in 4-5 Stunden machen, kann ich gar nicht. Okay. Aber dafür sind meine Sachen anders.
Arbeitest du dann eher so, dass du so Datenbanken hast und da hast du dann irgendwelche Basslinien, die du cool findest oder da hast du dann irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Drum-Samples oder was auch immer und baust damit oder spielst du auch irgendwie mal irgendwas selber ein oder?
Es ist, wie gesagt, wenn ich jetzt was Sample-basiertes mache, dann, wenn das Sample an sich selbst stark ist, ja, und das Sample hat keine Baseline, dann würde ich eher in meiner DJ-Datenbank gucken, bei den Sachen, die ich auflege und danach eine Baseline suchen zum Beispiel.
Mhm. Und okay, verstehe jetzt, glaube ich, habe ich es kapiert.
Wenn ich manchmal mit Musikern zusammenarbeite, dann spielen wir halt dann alles ein.
Wie ist zum Beispiel jetzt, wenn du mit Ricardo Villalobos, mit dem hast du ja auch schon ein Album gemacht und ich glaube, er arbeitet gerade an was Neuem.
Ja, wir machen immer was Neues.
Wie sieht so eine typische Zusammenarbeit mit Ricardo aus? Habt ihr da so Rollenverteilungen oder?
Die Zusammenarbeit mit Ricardo sieht so aus, dass ich zu Hause ein paar Spuren vorbereite und die Spuren nehme ich dann mit.
Also irgendwas, was dich gerade kickt, was du cool findest oder wo du denkst, hey, da müssen wir was draus machen.
Wie ich es beschreiben.
Oder was motiviert dich genau, diese Spuren auszuwählen? Also was ist dein Kriterium?
Okay, sagen wir mal, ich habe dann, letztes Mal habe ich dabei gehabt, Vorbereitung für 2 Tracks. Das eine war, glaube ich, 8 oder 9 Spuren, verschiedene perkussive Elemente, die man zusammenlegt, eigentlich schon einen Track ergeben. Mhm. Ja. Und die hat er dann auf seinen Rechner, macht er auf seinen Rechner drauf und danach gehen die halt ins durchs Mischpult. Und dazu kommen dann seine Instrumente und seine Effekte. Mhm. Und dadurch entsteht halt immer dann ganz neue Tracks. Natürlich ist das Vorherige schon erkennbar, aber so wird es halt bei mir niemals klingen. Dann, wenn die Maschinen an sind, dann wird gejammt, dann wird an den Knöpfen gedreht. Wenig Überblick. Aber wenn ich mir zuschaue, dann weiß ich genau, was wir machen müssen und dann geht es schon in irgendeine Richtung. Dann ist dann so eine Session, dauert dann ungefähr so 20 bis 40 Minuten.
Das schneidet ihr dann mit und hört hinterher noch genau, an, was cool war.
Wird aufgezeichnet und davon macht man dann 4 Stück oder so. Und aus diesen 4 Dingern, zusammen 80 bis 100 Minuten, baue ich dann Track dann später raus zu Hause.
Okay. Und da gerade macht ihr irgendwas Neues, oder? Was jetzt demnächst kommt? Oder
das ist Ding das ist, noch so, wir haben so ungefähr so 20 Tracks oder so, aber ich sehe jetzt ja keine Notwendigkeit, Dinge rauszubringen, weil die Sachen, die wir bis jetzt rausgebracht haben, die waren alle schon echt besonders und gut. Und was semi-gutes, sehe ich jetzt nicht so. Ich muss jetzt mal die Sachen, die ich jetzt von der letzten Session habe, zusammenschneiden. Mal gucken, was dabei rumkommt. Kann ja gut werden oder auch nicht. Wenn es halt nicht so toll wird, dann kommt es halt nicht auf den Schallplatz,
würde ich sagen. Okay. Und wie hast du Ricardo kennengelernt? Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
Das Ding ist, der hat immer mal Sachen von mir gespielt, mehr die B-Seiten von mir gespielt, die immer so untergegangen sind. Und hat die halt entdeckt gehabt und hat die gespielt. Wir wollten mich dann irgendwie kennenlernen. Dann war ich mal auf einer Afterparty irgendwo. Dann hat man mich ihm vorgestellt, dann hat er sich gefreut. Dann hat er gesagt, ich muss unbedingt zu ihm ins Studio kommen. Ja, und seitdem kennen wir uns. Ich würde mal sagen, das ist so 10 Jahre her ungefähr.
Dann habt ihr einen guten Draht. So wir könnt ihr gut zusammenarbeiten.
Ja.
Ja, cool. Ich dachte gerade so nochmal zurück, weil du ja vorhin gesagt hast, du hast dir so überlegt, so hey, ich möchte unbedingt DJ werden und wie schaffe ich das, dass ich eine Residency kriege, und jetzt bist du mit jemandem, also bist du halt mit Ricardo, ihr sitzt halt dann so kumpelmäßig im Studio und macht Musik, das ist ja schon auch ein großer Sprung, ne? Fällt dir das manchmal noch auf und du denkst so, wow, wie geil so, und bist dann stolz auf dich, was du so geschafft hast, oder bedeutet dir das gar nichts?
Das Ding ist, bei mir kann man nichts von heute auf morgen. Das war wirklich ein sehr langsamer Prozess, der sich über die Jahre aufgebaut hat. Da kann es schon eher passieren, dass man das schon ein bisschen vergisst, wo man dann herkommt und so. Ja, wenn ich dann meine alte Hut gehe, meine Mutter besuchen oder so, wo irgendwelche alten Fotos sehe, dann ist mir das schon klar, wo ich herkomme. Und wie lange es alles gedauert hat, und bin ich schon natürlich da sehr dankbar dafür.
Du hast ja auch gesagt, du hast viele Sachen gemacht, die jetzt nicht so erfolgreich waren. Und ich dachte gerade, ich glaube, dass viele Leute, die jetzt hören, dass da vielleicht auch viele dabei sind, die noch nicht so richtig rausgekommen sind, die aber an was arbeiten. Könntest du da vielleicht so aus deiner Erfahrung so einen Tipp geben, so also, wie man auch mit so Misserfolgen umgeht? Weil das ist ja schon ein Thema, mit dem man konfrontiert ist. Und ich glaube, viele geben ja dann auf, weil sie denken, irgendwie, ich pack's nicht oder ich bin einfach nicht gut genug, das wird eh nichts.
Eine gewisse Selbstreflexion ist wichtig. Also ich weiß jetzt im Nachhinein, dass das mit den anfänglichen Sachen nicht geklappt hat, weil die scheiße waren. Also das muss einem dann auch dann in der Regel dann einem dann bekannt sein. Also es gibt Leute, die wirklich außergewöhnliche Sachen machen, aber die Labelheads, die halt die Musik rausbringen und dann Geld dafür investieren, die sehen das dann manchmal halt dann nicht, ja. Mhm. Aber es sind trotzdem gute Sachen. Es gibt diese Arten von Künstler, ja. Die sollten natürlich dann weitermachen. Aber dann gibt es andere Leute, deren Musik man nicht rausbringen möchte, weil die einfach nicht gut ist. Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel 2-3 E-Mails bekommen damals, wo mir ausführlich erklärt wurde, dass ich mir ins Knie picken soll, dass ich einfach keine Musik
das
mehr schicken
soll. Böse, ehrlich.
Ja. Ich soll
von Labels oder was?
Ja, ja. Ich soll denen einfach keine Musik mehr schicken, ja. Mhm. Dem ist erklärt, warum ich es einfach nicht machen soll, ja. Und die zwei sind inzwischen natürlich gute Freunde von mir, die dann natürlich auch später Musik von mir rausbringen wollten, aber ich habe denen nichts gegeben, bis heute nicht. Die bis heute nichts gegeben. Einfach aus Prinzip haben die bis heute nichts bekommen. Aber was man auch dazu sagen muss, die haben auch recht gehabt, die Sachen waren echt nicht gut. Und die haben, wenn ich auf diesem Stand damals geblieben wäre, ja, die haben auch keine Hoffnung da gesehen, was ich ja gemacht habe, dass es noch besser wird irgendwann mal. Die haben schon auf einer gewissen Art und Weise recht gehabt. Das war nicht gut und wäre unrealistisch, wenn das dann nochmal was Gutes rausgekommen wäre. Aber es hat geklappt.
Also weil du dann irgendwann eine Kursänderung vorgenommen hast an so einer Entscheidungsstelle? Oder war das Glück? Man könnte ja auch sagen, das war halt Zufall, der hat halt jetzt Glück gehabt. Oder glaubst du schon, dass das was war, wo du wusstest, was genau der Knackpunkt ist?
Naja, wenn man gesagt bekommt, dass man scheiße ist. Dann kann man darüber weinen oder dann sich mit drüber nachdenken und dann sagen, okay, das liegt wahrscheinlich echt scheiße. Das mache ich echt nicht gut. Da muss ich ein bisschen härter dran arbeiten und das Gegenteil beweisen. Das habe ich damals gemacht und habe mich davon schon runterkriegen lassen.
Also hat es eigentlich deinen Ehrgeiz angestachelt, allen zu zeigen, dass du es doch kannst.
Genau. Mhm. Das war der Punkt. Ich kann mich noch erinnern, der eine von den beiden, der mir eine Mail geschrieben hat, war ich auf dem Festival, dann hat er gerade eine Nummer von mir gespielt. Danach im Set hat er mir gesagt, die Nummer ist so geil, ich habe sogar von der geträumt. Das ist so einen Sprung gemacht, Bülent, das ist der Wahnsinn, hätte ich niemals gedacht.
Witzig, ja. Das ist schon cool.
Und das war in einem Zeitraum von einem halben Jahr oder so.
Aber da gehört schon auch, also, weil ich meine, man muss ja auch erkennen, was falsch ist, ne? Das ist ja auch nicht so leicht. Also selbst wenn ich jetzt
reflektiere, bei meisten... Gut erklärt.
Ach so, okay, das ist auch gut. Also du hast schon Leute gehabt, die dir dann sagen konnten, pass auf, das und das ist ja, einfach nicht gut, dass du wusstest, was. Weil genau. Manchmal weiß man ja selber gar nicht, was nicht, ist jetzt der Punkt. Ne?
Das ist jetzt mein Fehler. Die haben mir zwar diese langen E-Mails geschrieben, die haben mir nicht eine lange E-Mail geschrieben, wie blöd ich bin oder sonst was, sondern die haben mir erklärt, warum meine Musik nicht gut ist.
Ah, okay, aber das ist cool.
Ja,
das gibt es ja heutzutage. Konntest du daran eigentlich reifen, ne?
Genau. Gibt es ja heutzutage nicht mehr. Bei der Überflut an Musik, die bei den Labels reinkommt, hat man gar keine Zeit mehr, sich die Sachen anzuhören und dann nochmal Feedback zu geben bei tausend von Menschen. Deswegen ist es ja unwahrscheinlich, dass man heutzutage noch irgendwie so ein Feedback bekommt.
Da sprichst du jetzt auch wieder aus Erfahrung als Labelbetreiber, weil du selbst auch total viel Zeugs geschickt bekommst?
Ich habe, obwohl ich so ein Mini-Label habe und nur unseren Kram rausbringe, kriege ich auch Zeug geschickt. Und dadurch, dass jeder wirklich Musik machen kann, haben wirklich sehr viele neue, sehr tolle Künstler bekommen. Ja? Vorher, die Musik, ich jetzt vor 20 Jahren denke, elektronische Musik, die war eigentlich sehr einfach gestrickt. Und da haben wir irgendwelche Profi-Produzenten gehabt, die ja die jetzt raus produziert haben, weil die Geräte unglaublich teuer waren. Heutzutage hat ja jeder einen Computer. Also ich habe sehr viel Shit, aber auch sehr viele neue kreative Sachen. Seine Vor- und Nachteile.
Aber kommst du so in deinem Arbeitsalltag jetzt, sage ich mal, hast du Zeit dazu, auch dir Sachen noch anzuhören? Also wenn irgendwelche Künstler, von denen du nie was gehört hast, wenn irgendwelche Leute dir so Demos schicken, kommst du überhaupt dazu, dir das anzuhören?
Also ehrlich gesagt, mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Es fängt immer alles an mit so einer längeren Mail, wie toll man ist. Und in der Regel bin ich ein Mensch, der das dann glaubt. Ich höre dann checke ich rein, nach den ersten zwei Sekunden, Minuten weiß ich, dass es weit davon entfernt. Ja, dann auch schon auch keine Promos, keine allgemeinen DJ-Promos mehr.
Echt? Okay. Ich dachte, da bist du ja wahrscheinlich auch, ne? Kriegst ja alles Mögliche zugeschickt und so, und
ja,
damit du das Zeug halt auflegst.
Genau, es ist wie bei allen anderen DJs, da kommt ohne Ende Kram rein, aber inzwischen wurde ich auch schon von vielen Listen gelöscht, weil ich einfach nicht antworte. Aber manchmal ist auch was Gutes dabei, aber das ist sehr zeitaufwendig, diese Musik sich anzuhören. Was ich mache ist, ich kaufe einfach mal die Musik.
Also jetzt virtuell oder gehst du richtig noch in den Plattenladen?
Nee, ich mache das virtuell. Das dauert auch wieder viel zu lange, im Plattenladen. Und vor allem die Sachen im Plattenladen, die bis man es auf die Schallplatte schafft, muss echt schon toll sein. Ja, dass man da Geld investiert. In MP3 bringen viele raus. Und da findet man eher irgendwelche Sachen, die untergegangen werden. Und ich muss mir jetzt ein paar Mal anhören, wenn ich Sachen spiele, die schon raus sind, ja, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es schon irgendwie alle kennen, nichts Besonderes dabei ist. Aber ich denke eher, wenn man irgendwelche Promo spielt, die jeder DJ bekommen hat.
Dann spielen eh alle das Gleiche.
Genau. Ne? Und im Plan, auf den Shops findet man wirklich sehr oft irgendwelche Sachen, aber dafür muss man sich wirklich sehr, sehr viel anhören. Also da habe ich weniger Probleme als Promos anzuhören.
Gibt es da so einen Anspruch an dich, den du auch hast, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte einfach so ein bisschen so einen bisher ungehörten Underground supporten und spiel da Zeugs, was vielleicht noch nicht jeder kennt, oder nach welchen Kriterien wählst du Sachen dann aus?
Das Lustige ist, ich gehe dann zum Beispiel sagen wir, auf Beatport oder so und hör mir die neuen Sachen an, auf fast allen Genres, die bei mir in den Kram kommen, sind ja wirklich sehr viele. Und was ich bei anderen DJs festgestellt habe, die haben irgendwie welche Favoritenproduzenten und DJs. Was bei mir nicht der Fall ist, ich finde immer wieder neue Leute. Und die haben in der Regel aber wirklich nur ein oder zwei Tracks, die ich wirklich dann spiele und einen Katalog von Kram, der nicht mehr in meinen Kram passt. Die Künstler, die Spiele, die sind fast alle so ziemlich unbekannt und anders halt, würde ich sagen. Ja, und da, wenn ich so jemand Neues entdecke, dann schreibe ich die an, ob die Musik für mich haben.
Oh, okay.
So mache ich das. Cool. Und dann schicken die mir 10 Tracks und die passen dann nicht, dann ist mir das echt unangenehm.
Das weißt du halt vorher nicht, ne? Wenn du eingehört hast, heißt ja nicht, dass alle so sind.
Oder wenn ich back-to-back mit anderen spiele, dann wollen die mal wissen, was es ist zum Beispiel, dann zeige ich denen das. Haben sie ja von dem Typ noch nie gehört.
Aber ich meine, es ist eh cool, dass du auch so ein bisschen, jetzt auch gerade so in den Anfängen, wo das losging mit DJs, war das ja so ein bisschen auch die Aufgabe des DJs eigentlich, ne? Dass er so Musik unter die Leute gebracht hat, die man noch nicht kannte, was ja auch für mich jetzt, als ich war früher wahnsinnig viel tanzen und fand halt immer spannend, wenn ich auf dem Dancefloor stand und dachte, was ist denn das jetzt?
Ich auch.
Also, ne, also und nicht dieses zum 10. Mal das, was eigentlich alle die ganze Zeit abnudeln, sondern auch diesen Moment der Überraschung, wo ich vielleicht auch gar nicht weiß, wie ich mich gerade bewegen soll, weil es mal kurz irgendwie so ganz anders klingt oder so.
Ja, das ist dieses, dass der DJ was komplett was Neues, Außergewöhnliches gespielt hat. Das ist mein Anspruch.
Ibiza ist ja auch was so in den letzten Jahren bei dir zunehmend so an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt hast du auch gerade wieder einen Award gewonnen. Und ich glaube, für viele DJs ist das ja so der totale Traum. Ne? Wenn man es dahin schafft, dann hat man es geschafft. Weißt du noch, wie das für dich war, als du das erste Mal dort warst? Und
ich glaube schon das erste Mal 2008 oder so da. Mhm. Oder 2007? Ich bin mir nicht ganz sicher, sorry.
Mhm. Ist egal, aber...
Irgendwann ich behaupte mal, entweder 2008 oder 2009 war ich das erste Mal auf Ibiza. So. Dann war ich bei Circo Loco und ich fand allgemein diesen Vibe, der da statt, also da ist, super geil. Mhm. Ja. Und wollte auf jeden Fall mal das Spiel. Was mir aufgefallen ist, dass der Sound eigentlich ziemlich anders da gewesen ist, als was ich gemacht habe. Mhm. Ja. So. Lustig ist dann, im Jahr 2010 habe ich den Track of the Season gehabt auf Ibiza.
Wow.
Ja, mhm. Ich habe dann ein oder zwei Jahre gehabt, dann habe ich den Track of the Season gehabt, der auf der Insel. Da habe ich meinen ersten Award gewonnen gehabt, damals, den Ibiza Award. Und in dem Jahr habe ich einmal gespielt. Mhm. Und ein Jahr darauf zweimal oder so. Und nee, Quatsch, habe ich mir öfter gespielt, ja. Aber es ging auch eigentlich relativ schnell. Also. Ich habe es gesehen und wollte wollte dahin. Hat dann geklappt.
Witzig. Und ist das was, was du dir dann zum Beispiel so visualisierst? Also stellst du dir das in dem Moment vor, wie das wäre, wenn du da jetzt stehst und das machst? Oder denkst du das und dann ist schon wieder verpufft? Oder entwickelst du eine Strategie, wie komme ich da jetzt hin und arbeitest daran? Also gibt es ja auch Leute, die so ticken, deswegen.
Ich weiß, ich glaube, als ich dann da war, mein Gedanke war, ich passe da gar nicht rein da oben.
Mhm.
Ja. Wo ich da war, war irgendwie auch gar nicht mein Ziel. Aber es hat sich dann so langsam entwickelt und die Meilensteine, die ich mir setze, die sind halt eigentlich immer fast immer greifbar.
Mhm.
Ja. Und deswegen funktioniert das auch wahrscheinlich bei mir.
Also setzt du dir schon so kleine Ziele und dann arbeitest du dahin?
Also kann mich erinnern, 2009 war das, da hat der Freund von mir, Sis, hatte in der Groove den Track des Jahres, ja.
Mhm.
Und davor war es ja Reboot. Das ist ein weißes Freund von mir. Ich denke mir schon mal, ich will auch den Track des Jahres. Und 2010 habe ich schon den Track des Jahres gehabt.
Okay,
und 2011.
Cool. Mhm. Okay, super.
Das waren schon ein bisschen größere Ziele, aber es hat geklappt. Und was auch klappt heutzutage eigentlich fast immer noch, wenn ich irgendwie ein Ziel setze, auf irgendein Label was rauszubringen, in der Regel klappt das eigentlich auch. Und vorher hieß es immer, nee, das ist nicht möglich. Und dann sage ich immer, wenn die Nummer wirklich so außergewöhnlich gut ist, dann sind die gezwungen, die zu nehmen.
Dann musst du halt so lange an einem Stück arbeiten, bis du das Gefühl hast, jetzt ist es gut genug, jetzt kann ich es hinschicken, oder?
Also eine Nummer muss so sein, dass es, wenn es beim Label ankommt, dass sie denken, oh, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Typ.
Mhm.
Aber die Nummer ist so toll.
Mhm.
Dann müssen wir sie nehmen. Mhm. Das wäre dann das allgemeine Ziel.
Mhm. Und hast du so generell, weil du hast ja jetzt schon ziemlich viel auch erreicht, so seitdem du angefangen hast, gibt es noch so, du musst es auch nicht sagen, aber nur generell würde ich es gern wissen, ob es noch so große Träume und Ziele gibt, die du dir gesetzt hast, was du noch unbedingt erreichen möchtest? Oder ist das eher was so on the flow, auf dem Weg, du siehst was und denkst, ah ja, das wäre jetzt eigentlich gut als nächstes, oder?
Das Lustige ist irgendwie, das erste Ziel, mein Hauptziel war ja überhaupt einfach nur davon, eine Weile leben zu können.
Mhm.
Ja.
Und kannst du?
Ja, nachdem ich dieses Ziel erreicht habe, war alles andere nur noch Bonus.
Mhm.
Ja. Also ich habe meine Ziele schon alle längst erreicht.
Mhm.
Und seitdem sind irgendwie keine großen neuen Ziele mehr dazugekommen. Mhm. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich jetzt noch haben wollen würde.
Ist da so eine Leere plötzlich? Weil ich meine, solange man so einen Traum hat, für den man kämpft, hat man ja auch was, was einen motiviert. Bist du dann jetzt eher schon so routiniert und gelangweilt? Oder macht es trotzdem noch Spaß, auch ohne neue Ziele? Also gehst du gerne in den Club und legst auf? Hast du immer noch eine gute Zeit, wenn du das machst? Oder ist eher so, oh, boah, heute Abend schon wieder ein Gig, eigentlich würde ich gerne zu Hause
auf den Couch. Das neue allgemeine Ziel ist, dass ich mich als super toller DJ durchsetzen möchte.
Mhm.
dem man so viele Preise als Produzent einkassiert hat, wo man eigentlich DJ ist, haben dann viele Leute das Gefühl, alles ist eigentlich der tolle Produzent. Heute habe ich was, ich habe so ein Set gespielt irgendwo und es wurde dann gestreamt. Da hat der eine drunter geschrieben, ja, ich bin ein great producer, aber der, ich kann nicht beatmatchen. Das Lustige ist, bei dem Set, das ich da gespielt habe, da mixe ich sehr oft vier Kanäle auf einmal. Mhm. Ja? Und das geht auch gar nicht wirklich 100%, dann wäre es schon ein bisschen unnatürlich.
Mit so einem Nexus, also mit CDJs? Mit
oder CDJs, womit? Ja. Die Leute, die mich irgendwie mögen oder die einfach dieses Set gut fanden, die haben das halt dann, fand es dann super krass, was ich ja mache und so. Und der eine, der irgendwie durchgesäppt ist oder der irgendwie, wenn man nicht hinguckt, ja, dass sie Set sich nur anhört.
Dann weißt du es halt nicht, dass du viel
Teil genau, hast, das ist das, was da gerade läuft. Das ist ein Live-Remix oder sonst irgendwas, was ich gerade mache, ja. Dann klingt das eventuell wie ich gerade Übergang. Aber ich mix gerade die Sachen gerade live, was die hören. Das ist kein Remix. Dann hört sich an wie, oh, der, das ist nicht so tight. Und dann schreibt einer mal sowas drunter, das regt mich ja schon auf.
Aber ist das so, also gibst du viel darauf, was Leute dazu sagen? Also bist du abhängig von dem? Ist das für dich wichtig, so gute oder schlechte Kritik? Oder versuchst du dich davon irgendwie frei zu machen und dein eigener Kritiker zu bleiben? Oder?
Also in der Welt, in der wir hier leben, ja, was wir von klein auf beigebracht bekommen, ist, dass für uns das wichtig ist, was andere Leute sagen. Und ich habe bis heute auch keinen Künstlerkollegen irgendwie kennengelernt, dem das egal ist. Ja.
Okay, ja. Kommt auch immer vielleicht auf die Situation an, wenn es dir gerade so gut geht, dann denkst du, naja, Idiot oder dann. Aber es gibt vielleicht auch Tage, wo
ich
du selber
Idiot.
Zweifelst und dann so
nagst doch. Das, oder ist, ne? Ja, das ist die eigene Reputation. Also wenn jemand, wenn man davon überzeugt ist, man was gut kann und danach sagt man, das ist scheiße, das ist. Also ich kenne keinen, den das nicht erlaust. Bis jetzt schon keinen kennengelernt.
Also auch eigentlich egal, in welcher künstlerischen Sparte, ob es bei Schauspielern oder so. Also irgendwie ist dann auch so das künstlerische Ego, was so gekränkt ist. Oder weil man natürlich möchte, dass die Leute toll finden, was man macht, wo man doch sein Bestes gibt, oder?
Ja. Das Ding ist, man liest das, was mir aufgefallen ist. Also einfach das Beispiel. Man liest einfach, da hat einer geschrieben, das ist ein beschissener DJ, ja? Das ist richtig beschissene Musik. Und dann denkt man, oh scheiße, das ist
aber echt böse.
Das ist ein Connoisseur, denkt man, und der kennt sich aus. Und das, was ich gespielt habe, ist nicht so geil, ey. Und danach nimmt man sich die Minute und macht mal einen Background-Check bei der Person und merkt, der spielt so Popmusik und Dorfdiskos. Natürlich ist das für ihn scheiße.
Ja, klar.
Ja, das ist echt beschissen für ihn.
Kann er nichts mit anfangen.
Ja.
Klar, ist auch mal der eigene Background. Ne?
Ja.
Das stimmt.
Und ja, man muss da schon am besten, also man braucht ja schon Feedback. Im Club wird selten passieren, dass einer zu einem kommt und sagt, ey, das war nicht so toll und so. Aber das will man auch gerade nicht im Club hören. Ja. Aber hinterher ist es nicht schlecht, mal irgendwie Feedback zu bekommen, was man da gemacht hat. Deswegen checkt man das mal, denke ich mal.
Als du die Idee hattest, du würdest gerne DJ werden, gab es da Vorbilder, die dich inspiriert und motiviert haben, wo du gedacht hast, ja, genau so, das will ich auch? Oder irgendjemanden, den du vergöttert hast? Keine Ahnung, es gibt ja auch so.
Nee, ich habe es nie gehabt. Also ich habe nie kein DJ-Vorbild gehabt. Was ich aber hatte, ist, was bei mir halt dieses Interesse geweckt hat, war damals hieß der Typ DJ David, der wurde irgendwie Weltmeister. Das war 91 oder 92, den hat man damals im Fernsehen gesehen bei Alfred Biolex Bahnhof. Habe ich da gesehen. Er hat dann irgendwie so seine Tricks gezeigt und er war ja der erste deutsche Weltmeister, ja. Das als Kind habe ich das gesehen und dachte, wow, Wahnsinn, das will ich auf jeden Fall auch machen. Das war das erste und letzte Mal, wo ich irgendwie so einen als Vorbild genommen habe und sonst gab es eigentlich keine DJs, wo ich da irgendwie mehr gedacht habe, oh, das will ich auch.
Ja, oder weiß nicht, gab es DJs, die du so cool fandest, dass du zum Beispiel selbst dann auf die Partys gegangen bist, um abzufeiern?
Ach so, ja, dann also das sowieso, aber so vorbildtechnisch nicht wirklich. Was ich halt, meine Devise ist, nicht der berühmteste DJ ist der beste, sondern was ich halt festgestellt habe über die Jahre, ist, irgendwelche Resident-DJs, die schon ein bisschen älter sind, die in den letzten 100 Jahren schon in dem Club auflegen. Das sind so echt super DJs in der Regel. Ich denke mir, bei jedem DJ kann man ein bisschen was lernen und was sich abgucken.
Machst du es heute auch noch?
Also ja, ich schaue mir immer noch sehr gerne DJ-Kollegen an. Aber ehrlich gesagt, bei den Großen und so finde ich wenig irgendwie. Weil die sind in der Regel schon ein bisschen müde und sind schon satt von allem. Mhm. Wo guter Input reinkommt, ist bei, wie gesagt, den Älteren, die das irgendwie hauptberuflich machen. Wenn sie irgendwie nicht, wie sagt man...
Also meinst du jetzt so einen Namen wie Sven Feeth oder was meinst du mit Älteren? Oder?
Nee, mit Älteren meine ich der ältere Club-DJ, der irgendwie, wenn ich jetzt sagen wir mal, spielt jetzt in Mexiko, ja? Mhm. Da haben sie einen Resident-DJ, mhm, der das seit 10, 20 Jahren macht.
Okay. Mhm.
Dieser Typ, der es nie geschafft hat, aber eine Wahnsinnskollektion hat und Erfahrung von 20 Jahren.
Mhm, okay.
Und der immer noch mit Liebe dabei ist. Mhm. Bei diesen Typen, da hole ich mir in der Regel was immer. Oder bei manchmal bei so ganz neuen, jungen DJs. Was mir fest aufgefallen ist, bei den ganzen Typen, die irgendwie einen Hype haben, habe ich heute festgestellt, die Leute, die denen den Hype gegeben haben, die haben auch gar keine Ahnung. Mhm. Das war ist jetzt noch nie jemand so richtig. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der seinem Hype gerecht wurde.
Ich glaube, das Gemeine an einem Hype ist auch, wenn man da irgendwie nicht so geerdet ist, sage ich mal, dass man vielleicht zu schnell dann abhebt und denkt, man ist der Geilste und dann fällt man aber genauso schnell wieder in so ein Loch, wenn man sich auch davon abhängig macht.
Ja, ne? Eventuell, ja.
So, das ist immer ein bisschen gefährlich, weil Hypes halt auch ja in der Regel sehr schnelllebig sind und dann ist auch schon wieder vorbei, bevor du überhaupt kapiert hast, warum es gerade irgendwie geflutscht hat. Irgendwie so. Durch deinen Erfolg und so hast du ja so ein gewisses Standing und ist es so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel abends in den Club gehst, gibt es irgendwie wie so eine Persona, in die du schlüpfst, also so eine Art Rolle, dann bist du halt der und aber privat bist du ganz anders oder ist das bei dir so fließend?
Ich bin die gleiche Person. Mhm. Also was ich manchmal höre, ist, dass ich irgendwie eingebildet bin, weil ich jetzt nicht irgendwie großartig mit den Leuten, die mich jetzt unterhalten möchte, jetzt hier total drauf sind, mir irgendwas ins Ohr drücken wollen. Mhm. So war ich aber auch vorher. Also ich meine, welcher normale Mensch möchte denn jetzt gerade nach dem Gig oder vor dem Gig irgendwie vollgelabert werden?
Von irgendjemand, der total drauf ist.
Und ich habe auch von mir aus auch nicht stellen. Ich will mich gerade einrufen, vor allem will ich auch die Musik hören und da will ich mich jetzt auch nicht großartig unterhalten. Natürlich bin ich auch sehr nett, aber... Also vor allem, wenn ich privat ausgehe, dann will ich auf jeden Fall die Musik genießen, ja. Versuch's dann zu zeigen, dass ich jetzt einfach... Oder sag's noch, ich will jetzt immer noch die Musik hören.
Ist A dein gutes Recht und B eine klare Ansage, oder?
Ja, dann heißt es aber, ich bin ein Arsch, also... Mhm. Aber das tut mir leid.
Da kannst du ja dann drüber stehen, eigentlich.
Ja.
Hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe noch zwei Geschwister. Ich habe einen älteren Bruder, das ist 7 Jahre älter, und noch eine Schwester. Mhm. Das sind beides Informatiker. Mhm. Ich soll eigentlich auch Informatik studieren. Aber
echt? So. Hast du da so Ambitionen auch mal oder eher war das von außen an dich herangetragen?
Also was das Programmieren angeht oder so, war ich auf jeden Fall der Beste in der Familie. Und meine Schwester ist ja eigentlich, wie sagt man das? Pädagogin wollte sie werden und mein Bruder ist irgendwie handwerklich. Aber die haben halt dann das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Und auch ziemlich gut. Und ich habe irgendwie komplett was anderes gemacht.
Und wie findet deine Familie das? Dass die, du nicht kommen die auf deine Partys und feiern dich?
Inzwischen machen die das. Aber bis zu einem gewissen Punkt war das schon irgendwie ein Kampf. Ja, das ist halt für die ja nicht so viel Sinn gemacht. Ja. Das ist, wenn man da eigentlich schon älter ist und dann irgendwie noch Musik macht, wie so ein 15-Jähriger zu Hause. Das ist für viele schwer nachzuvollziehen. Mhm.
Also weil man das nicht so als ernsthafte Berufsoption anerkennt, oder?
Ja, aber ich habe ja auch selbst nicht nach außen signalisiert, dass ich irgendwie das zum Beruf machen möchte. Wollte ich eigentlich auch gar nicht. Also es war schon ein bisschen harter Kampf, aber ich wollte auch gar kein Interesse gehabt, irgendwie viel Geld zu verdienen und dann bin zufrieden gewesen schon damals. Sobald man mehr hat, will man auch mehr haben. Mhm. Das ist mehr Stress. More money, more problems. Mhm.
Also ist zum Beispiel der Erwartungsdruck dann jetzt... Weil wenn du jetzt, sag ich mal, ein Gig in Ibiza spielst, dann geht es da ja auch schon um ganz andere Gagen, als wenn du irgendwie in Mainz in deinem Resident, in deiner Homebase so als Residence auflegst. Ist dann für dich der Druck auch größer, weil du weißt jetzt dadurch, dass du eine höhere Gage kriegst, ist die Erwartung höher oder ist das eigentlich gleich? Spielt das keine Rolle?
Der Druck bei mir, der baut sich auf im Laufe der Jahre, hat er sich aufgebaut. Früher habe ich gar keinen Druck gehabt irgendwie, weil... Da sind wir halt einfach allgemein in den Club gegangen und da musste halt Musik gespielt werden. Und es war dann die einfach davon zu überzeugen, dass man halt gut ist und den Leuten eine gute Zeit gibt. jetzt kommen die Leute schon mit einer gewissen Erwartung. Der Veranstalter, der das Geld hingeblättert hat, der möchte, dass die genug Leute kommen, damit es auch für ihn auszahlt. Dann die Gäste, die dann kommen und sich denken, okay, jetzt kommt der tolle Butch. Das muss jetzt richtig toll werden. Ich habe jetzt 15 Euro bezahlt. Das macht mir schon Druck, ja. Mhm. Wenn die Leute dann extra wegen einem kommen und dann... Schwierige Sache.
Aber irgendwie auch gut, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall gut, aber...
So zwei Seiten.
Also vorher habe ich gar keinen Druck gehabt und ich konnte... Was wie Lampenfieber habe ich gar nicht gekannt.
Jetzt hast du Lampenfieber?
Manchmal. Es ist so ein Kompromiss finden zwischen mich selbst ausleben als Künstler und... es doch den Leuten recht machen und dann noch gemeinsam eine geile Zeit haben.
Also einfach dieser Spagat, dass es für beide Seiten passt, dass du dich nicht verbiegst und aber trotzdem die anderen auch eine gute Zeit haben.
Ja, ja. Ja, so ein krasser Spagat ist jetzt am Ende des Tages nicht. Und wenn es dann doch so ein Spagat ist. Das Ding ist, sobald ich was spiele, was mir Spaß macht, die Leute sehen das, die haben dann automatisch auch dann Spaß mit.
Ja, klar, dann. Ja. Schwingt er oder geht er? Oder damit springt der Funke hoffentlich über.
Genau, wenn ich dann was spiele, was mir gar nicht so viel Spaß macht, weil den Leuten Spaß macht. Nee, es passiert nicht so oft. Es ist so eine komische Sache. Man kann ja auch nicht in die Leute reinfühlen, ja? Was ich manchmal sage, nur weil sie jetzt nicht die Arme hochreißen, heißt nicht, dass sie die Nummer nicht geil finden. Manche, die Nummern sind einfach nicht dafür nicht gemacht, dass die Arme nach oben gehen. Die bleiben dann im Kopf.
Manchmal ist so, bei Jazzkonzerten finde ich, ist manchmal so, da hast du so Publikum und denkst, die sind total gelangweilt, die verziehen keine Miene und bewegen sich nicht. Und danach kommen die dann und sagen, boah, es war so toll. Und du denkst, echt, dem hat es jetzt gefallen. So, weil eigentlich nicht jeder das auch unbedingt so nach außen zeigt, ne, wie es ihm gerade dabei geht.
Ich habe mal in Mexiko einen gehabt, der stand ganz vorne und hat mich die ganze Zeit böse angemustert.
Echt? Okay.
Das hat auch lange aufgelegt, also... Der hat mich fertig gemacht, der
Hat dich verunsichert?
Der hat böse geguckt, also auch nicht getanzt. Es sah so aus, als ob er wartet, dass ich einmal weggehe.
Oh, das ist krass.
Dass es ihm reicht.
Und hast du ihn angesprochen danach? Oder hast
ich bin dann runter und als ich dann fertig war mit Auflegen, dann war ich dann unten, hab dann Fotos gemacht mit Leuten. Dann kam er und war voll aussichtlich. Ich dachte, oh, das war so geil, das war das Beste überhaupt. Das ist so krass gewesen. Ich konnte mich kaum bewegen. So, ich konnte es nicht fassen. Da habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch, ey. Das ist mir ganz, ich habe es ihm nicht gesagt, aber der hat mir ein ganz anderes Gefühl gegeben, als wenn ich schon dran denke. Also,
dass der Ausdruck von Ekstase ist.
Das ist ja, aber er hat auch gesagt, er ist nicht weggegangen, war die ganze Zeit da. Und er war auch wie ich von Anfang bis zum Ende da. Er ist nicht weg.
Und dann kannst du irgendwann auch nicht mehr weggucken, ne? Weil du merkst dann, oh Mann, der steht da immer noch so mit dieser Energie auch.
Ja, irgendwann habe ich mir auch so einen bösen Blick dann zurückgegeben gehabt, aber das ist nicht. Er fand es halt bombastisch.
Ja, cool. Witzig, aber wie das dann manchmal auseinanderdriftet, so das, was man eigentlich spürt. Ich meine, umgekehrt gibt es ja auch, du denkst, du hast gerade das mega geile Set und hast eine gute Zeit und dann hörst du hinterher von außen und denkst, oh Mann, was hast du denn da gemacht?
Ja,
aber
das denke ich mir jetzt mal.
Du dachtest, das war jetzt irgendwie nicht so gut und dann war es plötzlich total cool. Also das stimmt auch nicht immer mit dem Gefühl überein.
Ja, ja, das ist... Das sind sehr viele Menschen halt da, man kann die nicht alle nachvollziehen. Das ist auch keine Masse, die das Gleiche denkt. Manchmal höre ich von Kollegen, dann heißt es, ja, die Leute haben gedacht, du weißt doch gar nicht, was die Leute gedacht haben. Du weißt es nicht.
Ja, ein Glück aber auch, wenn du jetzt wüsstest, was jeder da denkt. Da wirst du ja irre. Wenn du jetzt ein Set am Abend spielst, wie vorbereitet gehst du da rein? Ist das richtig so alles schon mit Dramaturgie und so? Weißt du genau, wann was kommt? Oder hast du da auch so die Möglichkeit zu improvisieren und ein bisschen zu gucken, was geht jetzt hier gerade? Oder?
Früher habe ich meine Plattentasche so nach Dramaturgie gepackt.
Als du noch richtige Platten hattest?
Oder? Ja. Also die echte Plattentasche. Heutzutage ist es bei mir ein bisschen, schon sehr anders. Da ich ja verschiedene Genres spiele, habe ich ganz viele Ordner auf meinem USB-Stick, wo ich dann die Tracks in Style und auch ähnlichen Sound verpackt habe. Und auch auf den Faktor, wie sehr sie abgehen allgemein, also ob sie viele, wie soll ich sagen, viele Hits haben und so, den Energielevel. Sehr viele Ordner habe ich. Wenn ich am Club bin, überlege ich dann, okay, mit welchem Ordner könnte ich jetzt anfangen? Dann fange ich halt mit diesem Ordner an, dann bewege ich mich am Anfang in diesen Ordner Und danach spiele ich dann zum Beispiel so einen Track, wo ich dann von diesem Ordner den anderen kann. Und dann wechsle ich zum anderen Ordner.
Mhm, da ist dann ein bisschen ein anderer
Sound. Dann ist wieder ein anderer Sound, eine andere Kategorie. Und dann wechsle ich ja zwischen den Ordnern hin und her. Mhm. Was ich aber bei jedem Wechsel zu einem Ordner, was auch irgendwie ein anderes Genre ist eventuell, bleibe ich aber auch dann eine Weile drin. Mhm. Was ich nicht mache, ist eine Hausnummer spielen, dann eine Techno und dann wieder was anderes. Mhm. Wenn, also das ist halt wirklich, manchmal denke ich mir, ich habe jetzt die letzten Wochen immer das Gleiche gespielt. Und dann die Leute, die ich dann dabei hatte, die sagen dann, ich habe jedes Mal was anderes gespielt. nur weil ich halt ein paar Tracks, es gibt ein paar Tracks, die spiele ich halt immer wieder. Mhm. Aber ansonsten entstehen immer wieder ein paar neue Sachen. Mhm. Und dadurch aber, dass ich diese Ordner habe und weiß, wie jeder einzelne Ordner abgeht, kann ich halt so einen guten Dramaturgie in mein Set einbauen.
Das heißt, du kennst auch jede Nummer darin?
Nein,
richtig gut.
Ich kenne sie nicht.
Ah, okay.
Also wie gesagt, ich habe jetzt einen Ordner mit 120 Tracks, ja? Mhm. Die neuen Lieder, die ich jetzt zum Beispiel mir gekauft habe, ich höre sie mir an und denke mir, der gehört ein Ordner, sagen wir mal Nummer 10. Ja? Mhm. Die haben zwar bei mir alle Namen, mhm, aber die Namen geben nur für mich Sinn. Ja?
Okay.
So, wenn ich jetzt in diesem Ordner 10 bin, ja, eine Nummer spiele, die ich kenne, dann kann ich automatisch einen Übergang machen zu dem anderen Track, den ich eben gerade reingemacht habe.
Den du noch nicht kennst.
Den ich nicht kenne.
Naja, okay.
Aber wenn, weil ich ihn ja schon da reingemacht habe, den habe ich mir ja vorher angehört.
Weißt du, der passt.
Der passt.
Okay.
Und der passt dann auch im Mix. Dadurch kann ich sehr viele neue Lieder spielen, mhm, die ich noch nicht wirklich kenne, mhm, aber mir sicher bin, dass sie dann doch in mein Set reinpassen.
Okay.
So dadurch passiert es mir nicht, dass ich irgendwelche Ausartungen drin habe.
Mhm, oder irgend so ein Energieloch, ne? Wenn ja, gerade genau, so die Energie so ist und dann machst du den neueren und dann pufft es plötzlich genau, so weg. Ne? Das hast du schon vorher praktisch, dadurch, dass du entschieden hast, in welchen Ordner der kommt, weißt du schon, dass das so
genau
vom Energielevel dann gleich ist.
Der Flow bleibt mir dann bei mir dann immer eigentlich dann ziemlich gleich,
okay,
und es ist in so einer schon eine saubere Linie, die dadurch, mhm, stattfindet. Das ist so die Art, wie ich auflege mit den Ordnern, den sauber gepackten Ordnern.
Mhm. Und hast du so ein Favorite, wie lang so ein Set geht? Also dass du sagst zum Beispiel, boah, jetzt so 2 Stunden ist geil, weil da kann man mal so ein paar Peaks einbauen oder?
Also die ideale Setlänge würde ich mal als heute, also auf heute momentan auf 3 Stunden setzen, was, mhm, vorher 4 Stunden waren. Allgemeine Setzeit sind aber 2 Stunden, was wir eigentlich fast alle spielen, 2 Stunden. Was ich aber sage, ist immer, spiel 2 Stunden mit der Option auf länger. Mhm. Wenn ich merke, ich funktioniere nicht so gut oder länger als diese 2 Stunden kann ich Leute nicht bedienen. Natürlich kann ich sie länger bedienen, aber wenn es länger wird, wird es halt nicht mehr so toll, weil, mhm, mir dann dieser Kram ausgeht. Ich habe so eine Dramaturgie im Set, die kann ich jetzt immer noch beibehalten, obwohl ich Sachen spiele, die ich nicht kenne. Und wenn ich irgendwie Back-to-Back spiele mit anderen Leuten, die, denen ich vorher noch nicht gespielt habe, finde ich auch in der Regel immer Kram, was passt, weil ich wirklich sehr, sehr gut aufgeräumt habe.
Mhm. Also du meinst, wenn du jetzt, also da hat jemand vor dir gespielt, dass dein Set dann da...
Nee, das will ich ja sowieso nicht. Also ich Back-to-Back spiele mit jemandem.
Was meinst du mit Back-to-Back? Also ihr spielt zu zweit,
so Ping-Pong, oder? Jemanden spiele, wenn ich Ping-Pong mit jemandem spiele, mhm, dann finde ich auch in der Regel immer Sachen, die passen, weil ich habe ja meinen guten aufgeräumten Ordner.
Mhm, okay, also ist Ordnerstruktur
Ordnung
extrem wichtig.
Ja, also also da, als ich damit angefangen habe, das hat mich, glaube ich, die erste Ordnung, mit der ersten Ordnung angefangen habe, damals hat mich das, glaube ich, 1 Woche lang nur Musik anhören und verschieben. Mhm. Und seitdem, also wenn Musik gekauft wird, bin ich noch mal 1/2 Stunde mindestens noch damit beschäftigt oder noch länger. Alles anzuhören, dann nochmal in die richtigen Ordner zu packen.
Okay, das ist aber cool. Das ist, glaube ich, auch so für Leute, die das jetzt hören, kann es auch nochmal inspirierend sein, dass vielleicht ein DJ-Set noch besser werden kann, wenn man seine Ordner aufräumt und weiß, was man hat oder zumindest weiß, dass das, was da neu ist, zu dem passt, was man da macht.
Ja, das Ding ist aber auch so eine Frage der DJ-Philosophie, die man hat, ja. Mhm. Da gibt es ja Leute, denen ist es egal, ob sie jetzt von dem einen ans andere Genre springen. Es gibt Leute, die das geil finden und es kommt auch manchmal sehr gut an. Ich mache das halt nicht. Ich springe nicht von dem einen ins andere. Bei mir ist es eher so ein gleitender Übergang.
Also Flows einfach.
Ja. Mhm. Was auch passieren kann, dass ich in Genre springe, was nicht so gut ankommt. Mhm. Aber ich springe jetzt da nicht sofort raus.
Du bleibst trotzdem. Okay.
Du musst ja eine Weile drin bleiben, weil du hast immer noch die Leute, die es halt dann doch gut gefunden haben. Mhm. Weil wenn ich jetzt nochmal wechsle, dann könnte ich auch nochmal die verlieren.
Das stimmt.
Ja, der Übergang zum nächsten muss ja immer noch auch noch weich sein.
Nightlife und viel Auflegen ist ja auch total anstrengend so und man wird ja auch nicht jünger. Machst du irgendwie so einen körperlichen Ausgleich? Machst du irgendwie Fitness oder Yoga oder ernährst du dich besonders gesund? Oder?
Ich ernähre mich besonders schlecht. Also im Sommer war ich jeden Tag laufen.
Mhm. So richtig joggen, oder?
Ja, ja. Ja, jetzt, wo es kalt ist, wollte ich eigentlich mit dem Yoga anfangen. Aber das Ding ist, ich fange dann irgendwie einen neuen Track an. Da habe ich dann so Lust, ins Studio zu gehen, dass ich...
Keine Zeit für Sport.
Ich habe keinen Bock, jetzt da mich jetzt nochmal zu regeln. Jetzt. Mhm. Das ist aber natürlich schlecht, ja. Ideal wäre, wenn ich mehr Sport machen würde.
Aber sonst Yoga kann man auch gut in Studioarbeit einbauen. Du legst ja einfach eine Matte ins Studio und dann, wenn du was... Dann fängst du an und dann legst du dich zwischendurch mal am Boden und hörst aus der Perspektive und streckst dich mal ein bisschen. Das geht eigentlich ganz gut.
Und da hast du, glaube ich, sogar recht. Ey. Das könnte ich mal irgendwie mal ein bisschen einbauen.
Weil manchmal ist ja dieses so ständig so sitzen und es verspannt alles. Und dann einfach deswegen habe ich hier unten noch dieses komische Fell liegen und mit diesem Spezialkissen.
Das war jetzt das Beste, was ich jetzt hier mitgenommen habe. Das werde ich auf jeden Fall mal einbauen. Ich meine, da haben wir ein bisschen ein paar Sachen beigebracht.
Mhm. Das ist ein Fitnesscoach.
Ja. Es sieht so aus wie sein Fitnesskurs, aber erstmal nicht.
Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
Ich rede sehr wenig allgemein. Ich mache eher Musik und so. Das ist nicht meine Stärke.
Das heißt, es ist also eine Ehre, dass du heute so viel erzählt hast.
Ja, also meine Gedanken sind ziemlich wirrwarr und ich hinterher bei Interviews merke ich mir, ich kriege eine Frage gestellt und antworte ganz was anderes, weil ich schon ganz woanders bin irgendwie im Kopf. So wie jetzt gerade.
Achso, da hatte ich jetzt eigentlich nicht so das Gefühl, okay. Das passt da alles.
Gut.
Habe ich keine weiteren Fragen, und wenn du auch.
Echt? Keine mehr? Wenn noch eine dir einfällt, jetzt bin ich ja warm.
Nee, eigentlich. So.
Jetzt will aber jetzt nicht gehen.
Du musst ja nicht, du kannst ja trotzdem noch sitzen bleiben.
Bülent Gürler alias DJ Butch zu Gast hier beim Schallwandler. Nachdem ich das Mikrofon ausgemacht habe, wollt ihr dann übrigens doch nicht mehr so lange bleiben. Ich habe an dieser Stelle noch einige Shoutouts für die Musik und das Soundbed. Letzteres, was uns ja schon seit sämtlichen Folgen begleitet, stammt von Shitgrave Production aus Berlin. Und dieser fluffige elektronische Track ist von Verified Picasso. Schön, dass du zugehört hast und dabei warst bei dieser Episode vom Schallwandler. Mein Name ist Manuela Krause und ich freue mich über Feedback, Anregungen, konstruktive Kritik. Einfach per Mail an schallwandler@manuelakrause.de. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.